Das Buch ruht, wenn alles anders kommt. Wann ist das letzte Mal bei dir so alles anders gekommen? Ist das vielleicht ein Urlaub gewesen, wo du gesagt hast, ey, jetzt relaxe ich mal total und dann war es die Vollkatastrophe? Oder war es vielleicht doch ganz umgekehrt? Du hast gedacht, es wird was voll schwierig, eine Prüfung oder ein Gespräch und dann war es richtig schön und du wurdest so überrascht, dass es gut wird. Das Buch Ruth ist so ein kleines Buch im Alten Testament und mal frage, wer von euch kennt dieses Buch? Wer hat das gelesen schon mal? Und kann sich auch erinnern daran, was da drin steht. Das liest man manchmal so, das ist eher so am Anfang der Bibel und man springt schnell ins Neue Testament. Aber durch die ganze Bibel spricht Gott, der ist nicht nur im Neuen Testament in der Evangelien unterwegs, sondern auch im Buch Ruth. Und ich möchte dich herausfordern, zu einer Viertelstunde lesen, vielleicht mehrmals. So lange braucht man nämlich, um dieses Buch Ruth zu lesen. 4 Kapitel sind das und wir werden es jetzt die nächsten 3 Wochen miteinander so durchgehen und da Gedanken für uns finden. Und ich finde das Lied mega, weil das ein Hoffnungsbuch. Also wenn du in einer Situation dran bist, wo es schlecht geworden ist, wenn alles anders kommt, dann kann dieses Buch dir Gedanken geben, die dir weiterhelfen, die dir so einen Weg, so eine Straße zeigen. Ja, warum ist das Buch noch so wichtig? Und da habe ich einen Gedanken, ich weiß nicht, ob du das weißt, es gibt im Matthäusevangelium, gibt es das erste Kapitel und man fragt sich, warum steht dieses erste Kapitel da? Und das ist diese ganz lange Genealogie, heißt das, Familiengeschichte von Jesus. Und dann könnte man das sagen, voll langweilig, da stehen dauernd nur Namen oder so und ich muss das jetzt lesen und dann kommt erst das mit Jesus. Aber diese Familiengeschichte ist nicht irgendwie unwichtig, sondern sie zeigt was. Damals in der Zeit ist nicht so wichtig, was du erreicht hast, welche Skills du hast, wie du in deinem Job durchgestartet bist, sondern es zählt, welche Familie du hast, wo du herkommst. Und diese Familiengeschichte ist der Stammbaum von Jesus. Und die Menschen, die da drin sind, die zeigen was, ohne dass wir Jesus überhaupt gar nicht verstehen könnten. Und da taucht dieser kleine Name Ruth auf. Eine Moabiterin, eine Migrantin, eine Ausländerin hat es in die Familiengeschichte von Jesus geschafft. Und die zeigt was ganz Schönes über Jesus. Sie zeigt seine Treue. Genau, das ist erstmal so, wer Ruth sich mit Ruth beschäftigt, ist nicht unwichtig, sondern ist ganz zentral für die Geschichte mit Jesus. Und dann das Zweite, du hast es gerade schon angesagt, Matthias, ich muss dich nur leider an einer Stelle korrigieren. Die Zeit der Richter ist ein bisschen früher. Die war vor dem König David. Man sagt so 1350 vor Christus bis 1050 vor Christus. Und das war eine Zeit, die war herausfordernd. Die Israeliten, die waren mit Gott unterwegs, aber irgendwie gingen die wieder so eine Abzweigung. Und sie haben andere Götter angebetet. Sie haben sich anstecken lassen von den anderen Völkern um sie herum. Und dann wurde Gott sauer darauf, denn das war ja dieser Bund, den sie geschlossen haben. Ich bin euer Gott, ich will mit euch in dieses neue Land gehen. Und dann haben Feinde eingegriffen, es gab Schwierigkeiten. Sie wurden angegriffen, ihr Land wurde erobert. Und die Israeliten haben um Hilfe geschrien und da kann ich mich sehr gut mit ihnen identifizieren. Immer wenn es mir schlecht geht, dann wende ich mich an Gott. Dann ist er wichtig. Und Gott lässt dann in diesen Zeiten so einen kleinen Hero aufstehen, einen Retter, einen Richter, der das Land wieder befreit, der sich für das einsetzt, was Gott wichtig ist. Und dann herrscht Frieden und man denkt, hey, jetzt ist alles richtig gut und es sollte eigentlich ein bisschen länger dauern. Aber dann geht dieser Zyklus wieder von Neuem los. Es geht, glaube ich, 8-9 Mal in den Richternbüchern so weiter. Und ich habe das aufgeschrieben, weil dieser Satz ist der letzte Satz vor dem Buch Ruth. Jeder tat, was er für richtig hielt. Ja, ein guter Satz, wenn man weiß, was richtig ist. Aber ich glaube, das ist eher so ein Ego-Satz gemeint. Ich brauche Gott nicht. Ich weiß alleine über mein Leben Bescheid. Und so kommen wir jetzt in dieses Buch Ruth. Genau, da seht ihr es nochmal aufgemalt, diesen Kreislauf der Richter. Okay, seid ihr ready, in das Buch zu starten? Es geht los, am Anfang. Denn die ersten Verse im Buch Ruth, die haben eine Tiefe. Da erfährt man ganz viel Geschichtliches, aber zwischen den Zeilen sind existenzielle Situationen. Da steht in Vers 1, als Israel noch von den Richtern geführt wurde, brach auf einmal eine Hungersnot im Land aus. Also sie leben da, ihnen geht's gut, diesmal sind es keine Feinde, sondern eine Hungersnot kommt über Israel. Und wir befinden uns an einem kleinen Ort, den du bestimmt schon mal gehört hast, nämlich Bethlehem. Und das Spannende ist, wenn man Bethlehem aus dem Hebräischen übersetzt, dann bedeutet das das Haus des Brotes. Du wohnst im Haus des Brotes und hast eine Hungersnot. Und das ist eine Familie, die lebt da in Bethlehem und die ist betroffen davon. Und sie fragt sich jetzt, was soll ich tun? Und ich habe euch einfach mal ein Bild mitgebracht. Ich habe einfach mal bei Canvas Hungersnot eingegeben. Da tauchten viele solcher Bilder auf. Und ich wollte es euch einfach nur mal zeigen. Man hört so schnell hinter weg. Jeder kennt Hungersnot, aber eigentlich kennen wir es überhaupt nicht. Was ist, wenn dieser Teller leer bleibt, ich Hunger habe, wenn das Notwendige zum Leben fehlt, wenn ich meine Kinder nicht ernähren kann, wenn Aldi es nicht gibt und wenn sogar die Grundnahrungsmittel ausgehen? 160 Menschen sind vom Hunger bedroht, gerade in dieser Welt. Und ich weiß, das ist immer so ein Dämpfer, wenn man so das hört, aber es ist auch so eine Erinnerung. Wir leben in einer Welt und da gibt es Menschen, die ganz, ganz viel zu essen haben, die Essen wegwerfen, die zu viel essen. Und dann gibt es diese andere Seite, wo Menschen hungern. Und ich habe einfach mal das Land mit den meisten Hungerten, ist gerade Kongo. 27 Millionen Menschen sind da gerade von Hunger bedroht und auch Sudan ist so ein Schwerpunkt. Lass uns sie nicht vergessen, diese hungernde Welt. Hungersnot. Da zog ein Mann mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen von Bethlehem in Juda weg, um sich als Fremder in der fruchtbaren Gegend im Hochland Moabs niederzulassen. Diese Family ist beieinander und die machen so was ganz Normales. Sie überlegen, wie können wir ein besseres Leben haben? Wir wollen es doch schön haben, wir wollen doch was zu essen, ich will für meine Familie sorgen. Und sie haben sich überlegt, nach Moab zu gehen. Moab ist ungefähr so 80 Kilometer entfernt, also sowas, wenn ihr nach Aschaffenburg reisen würdet und da jetzt beschließt, fest hinzugehen. Aber Moab ist ein schwieriges Land. Das sind die Feinde von Israel, das sind die Menschen, die einen Gott namens Chemosh anbeten, dem sogar Kinder geopfert werden. Also eine ganz schwierige religiöse Gegend. Und hier vielleicht im Hintergrund, wir kommen ja aus Bethlehem. Und Bethlehem ist immer so ein geistlicher Ort. Also wenn Bethlehem in der Bibel auftaucht, dann ist das was mit Heilsgeschichte, hat das was zu tun. Und sie gehen von diesem Ort, wo Gott so viel tut, und gehen nach Moab. Und manche interpretieren das so, sie handeln voll gegen Gott. Aber ganz ehrlich, wenn du mit deiner Familie da wärst in der Hungersnot, was würdest du tun? Würdest du gehen, obwohl du weißt, es ist geistlich schwierig, die Gegend, wo ich hinkomme? Ich verlasse meine Gemeinde, meine Kindergruppe, meine Freunde, meinen Hauskreis und gehe in dieses Land? Ich glaube, die haben so Bilder vor Augen gehabt. Es sollte schön sein, so fruchtbar. Und ja, da sollten wir einfach all unsere Wünsche so erfüllen. Da sollten wir sicher leben, ein neues Zuhause. In dieser Welt sind gerade ganz viele Menschen unterwegs, Flüchtlinge, die genau das machen. Sie verlassen ihr Zuhause, da wo sie sich sicher fühlen und kommen an einen neuen Ort, um ja, zu Hause zu sein, um ein besseres Leben zu führen. Wie schwer muss das dieser Familie gefallen sein, diesen Schritt so zu gehen? Das war so der Anfang, die Eröffnungsgeschichte. Und jetzt kommt dieser Titel rein, wenn alles anders kommt. Ja, was ist denn anders? Andere Sprache, anderes Essen, andere Häuser, andere Gepflogenheiten. Ja, das bestimmt alles. Aber noch was ist anders? Der Mann hieß Elimelech. Mein Gott regiert. Seine Frau Noomi, die Liebliche, und seine Söhne Machlon und Kilion. Ephratiter aus Bethlehem in Juda. Als sie dann im Ackerland Moabs wohnten. Die Namen sind total interessant und ihr könnt sie euch gerne mitschreiben, weil die spielen irgendwie eine Story, die spiegeln diese Story wieder. Elimelech bedeutet, der Herr ist mein König, also Gott ist mein König. Und Noomi, ich weiß nicht, wie gut sie aussah, sie wird als die Liebliche, die Süße bezeichnet. Und dann Machlon und Kilion, man könnte so zwei Bulldoggen so nennen oder so, die so gefährliche. Aber wenn ihr das so übersetzt, das bedeutet Krankheit und Schwäche. Ja, was passiert mit ihnen? Ich gehe zurück nochmal, damit wir den Satz haben. Als sie dann im Ackerland Moabs wohnten, starb Elimelech und Noomi blieb mit ihren beiden Söhnen allein zurück. So ein kleiner Satz für eines der schlimmsten Ereignisse, was passieren kann, wenn der Ehepartner stirbt. Und Noomi ist jetzt an diesem fremden Ort, sie erlebt so ganz tiefen Schmerz. Und noch was passiert mit ihr. Sie nimmt ihre ganze Existenz, ist so weggenommen, ihre wirtschaftliche. Frauen konnten dann nicht einfach aufs Arbeitsamt gehen und sich einen Job suchen, eine Ausbildung machen, sondern sie waren abhängig von ihrem Ehemann. Und jetzt ist sie eine Fremde und die bleibt alleine zurück. Und ich finde, das kann man gut auf heute übertragen. Wo ist dir das schon mal passiert, dass deine Existenzgrundlage gefährdet war? Durch eine Krankheit? Durch einen Menschen, den du verloren hast? Wie reagierst du darauf? Ich weiß, das ist ein riesengroßes Thema. Ihr sitzt hier am Sonntagmorgen, wollt einen schönen Gottesdienst sehen. Aber wie reagierst du in so einer Existenzgrundlage? Wie gehst du mit Leid um, was einfach so hereinkommt? Ich habe mich mit einer Kursteilnehmerin unterhalten. Ich habe Coaching-Ausbildung gemacht und die hat mir erzählt, wie sie ihren Ehepartner verloren hat. Und das ist schon 5 Jahre her. Und sie hat erzählt, wie ihre schönsten Träume in Erfüllung gegangen ist, wie sehr sie ihn geliebt hat, wie sie Träume von Familie hatte. Und nach einem Jahr ist er gestorben. Und sie hing so voll da drin und war so traurig darüber. Und das hat mich total berührt, das zu hören, wie tief das geht. Leid, das ist nicht einfach so wegzuwischen, sondern das ist da, das beschäftigt uns, das geht mit uns. Wie reagierst du auf Leid, wenn sowas Großes, aber vielleicht auch was Kleines in deinem Leben passiert? Darum geht es in dieser Geschichte. Diese heirateten 2 moabitische Frauen, also die Söhne Kilion und Machlon. Das Leben geht weiter. Sie arrangieren sich irgendwie. Jetzt wird so ein Zeitraum von 10 Jahren beschrieben. Und sie heiraten 2 moabitische Frauen, Orpa und Ruth. Also das ist wieder so der Hintergrund. Eigentlich sollten sie auf keinen Fall moabitische Frauen heiraten. Aber was tut man da in der Fremde, wo es keine jüdischen Frauen gibt? Sie tun das einfach und heiraten die beiden. Und dann geht es weiter. Es passiert das Schlimme. Da starben auch Machlon und Kilion, sodass die Frau ohne Mann und Söhne allein zurückblieb. Ich habe euch eben erzählt, wie wichtig die Familie war. Die war alles, die Geschichte der Familie. Und plötzlich stirbt nacheinander, sterben die wichtigsten Personen in dieser Familie und selbst die Kinder sterben. Und normalerweise wäre das so gewesen, wenn einer von den Söhnen gestorben wäre, dann hätte der andere sich seiner Frau angenommen. Aber so ist niemand mehr da, der sich kümmern kann. Und vom Recht her sieht es so aus, dass die beiden Frauen eigentlich zurück in ihre Familien müssen. Es gibt keinen anderen Weg. Und das Schwierige nochmal mit der Naomi, die ist Witwe, die ist alt. Das heißt, sie kann nicht zurück in ihre Familie, die gibt es nicht mehr, sie ist zu alt dafür. Sie kann aber auch nicht so leicht einen neuen Mann finden. Und weil im Moab gibt es keinen Mann für sie, der sie nimmt. Und ich wollte das so ein bisschen langsamer erzählen, weil da steckt so viel Leid, so viel Verlust dahinter und man liest so ganz schnell weg über diese Geschichte. Wie muss sich die Naomi gefühlt haben, die Süße, die Liebliche, die jetzt in diesem fremden Land festhängt und alles ist anders? Wenn diese Geschichte aufgehört hätte, dann wäre das eine Geschichte der Hoffnungslosigkeit, der Trauer und der Leere. Leid. Das ist so ein Wort, das wollen wir am liebsten so weghalten von unserem Leben. Ein Autor hat geschrieben, in unserer säkularen Gesellschaft hat Leid keinen Platz. Wir versuchen, Leid zu managen. Wir haben Medikamente, die wir bekämpfen. Das ist ja super, dass wir gute Medikamente haben. Aber wir wollen glücklich sein, wir wollen zufrieden sein. Aber so einfach ist das nicht mit dem Leid. Tim Keller, ein Pastor, hat geschrieben, Gott im Leid begegnen. Egal, wie gut wir vorbeugen, egal, wie gut wir unser Leben gestalten, egal, was wir alles anstellen, um reich, gesund, beruflich, erfolgreich und in Freundschaft und Familie glücklich zu sein, irgendwann kommt etwas, das unser schönes Leben beschädigt, ja ruiniert. Und ich wollte diese Spannung von diesem kleinen Mädchen, was mit dem Hund spazieren gehen, weil das würden wir niemals so mit Leid in Verbindung bringen. Mit noch so viel Geld, Macht und Planung können wir es nicht verhindern. Das tut Krankheit, zerbrochene Beziehungen, finanzielle Katastrophen und 100 andere Übel uns hereinbrechen. Das menschliche Leben ist furchtbar zerbrechlich und ausgeliefert an Kräfte, die zu stark für uns sind. Das Leben ist tragisch. Oh. Und ich fand das irgendwie, diesen Satz ist interessant, weil das Leid so nah heranbringt. Ich weiß nicht, ob du gerade sagen würdest, ich habe mit dem Leid Kontakt, ich habe schon mal echtes Leid erlebt. Mein Leid letzte Woche war, dass ich geblitzt worden bin, da war ich selbst dran schuld. Aber das hat sich schon wie Leid für mich angefühlt. 40 Euro. Boah. Aber Leid ist viel größer, das geht viel tiefer. Und wir können nicht sagen, wie wir mit dem Leid umgehen werden, was das mit uns machen wird. Aber wir wissen eine Sache, wir werden von Leid betroffen sein. Leid ist nichts, was man irgendwie wegorganisieren kann, indem man den besten Job hat oder im richtigen Land geboren ist, sondern Leid wird irgendwann kommen. Und deswegen gibt es nach ihm nur zwei Kategorien. Wir alle sind entweder gerade Leidende oder werden es einmal sein. Okay, das ist gut zu wissen, aber was machen wir damit? Tim Keller meint, dass wir uns vorbereiten, dass wir uns darauf einrichten, dass wir auch Leid erfahren würden, dass wir uns strategisch vorbereiten. Und das Coole ist, ihr seid gerade in der christlichen Gemeinde. Und Leid ist etwas, was wir hier nicht irgendwie in den Rand schieben, was man irgendwie nur auf dem Friedhof seinen Platz hat, sondern Leid hat im Christentum seinen Platz in der Mitte. Am Anfang im Römischen Reich, Anfang des ersten Jahrhunderts, da war das Christentum noch ganz, ganz klein. Aber die Menschen haben wahrgenommen, wie die Christen mit Leid umgegangen sind. Die haben das nicht als etwas nur Schreckliches angesehen, was man vermeiden muss, sondern die haben einen Sinn gesehen im Leiden. Sie haben sich um die Menschen gekümmert, zum Beispiel die an Pest erkrankt sind. Die anderen sind geflohen, die Christen sind geblieben und haben sich um die gekümmert. Die Bibel, man fragt sich ja immer, was das Thema der Bibel ist. Und da kann man ja Freude sagen, Gerechtigkeit, Gnade, Vergebung. Aber das eigentliche Hauptthema der Bibel ist das Thema Leid. Es taucht an allen möglichen Ecken. Es gibt zwei ganze Bücher, die nur über Leid geschrieben sind. Ganz viele Psalmengebete. Und dann schließlich Jesus. Wird er unser Erlöser, weil er so stark ist, weil er so mächtig ist? Er wird der Erlöser, weil er durch das Kreuz geht, durch das Leid mitten hindurch. Und Leid ist nicht nur so was, was schlechte Dinge hervorbringt, sondern Leid kann Freude hervorbringen. Eine Freude, die so ganz anders ist. Das kann eine Tiefe, das kann Menschen verändern. Ich erinnere mich an diese Predigt, habe ich selber gehalten, deswegen erinnere ich mich wahrscheinlich dran, aber mit dem Philipp Mickenbecker. Ich weiß nicht, ob du da gewesen bist, ob du dieses Buch gelesen hast. Und ich finde, das strahlt, jedes Lebensabschnitt von ihm strahlt aus, wie Leid so schön sein kann, wie es Menschen verbindet, verändert, wie Glaube wächst mitten in Leitsituationen. Wie willst du mit Leid in deinem Leben umgehen? Und ich wollte dir nochmal diesen Vers zusprechen, wenn du gerade ganz tief drin steckst. Der Herr ist nahe denen, die verzweifelt sind und rettet jeden, der alle Hoffnung verloren hat. Wenn du ganz tief drin bist, dann kann ich dir nicht versprechen, dass die Situation so besser wird. Aber Gott ist dir nahe. Der kommt mitten rein. Lass dich überraschen. Gott gibt nicht irgendwie so eine Standardantwort an dich, sondern er kann dem einen das sagen und dem anderen wieder das. Aber du bist wichtig. Und ich wünsche mir, dass wir unserer Gemeinde vielleicht so mehr Platz, mehr erzählen, wie es uns geht, auch von diesen schweren Dingen. Eine schwierige Entscheidung. Wir sind in diesem Land Moab und die zwei Frauen haben ihre Männer verloren, die Söhne. Und jetzt steht diese Entscheidung an, was sollen sie tun damit? Da brach sie mit ihrer Schwiegertöchtern auf, also die Naomi, um aus dem Gebiet Moab zurückzukehren. Sie hatten nämlich gehört, dass Jahwe sein Volk aufsucht und mit Nahrung versorgt hat. Gott taucht hier wieder auf. Der lässt sie nicht so allein in Moab, ja guckt mal, sterbt einfach in Moab und gut ist, sondern der gibt ihnen so einen Hinweis. Das Haus Bethlehem ist wieder ein Haus voll mit Brot. Jahwe will sein Volk wieder versorgen, also Jahwe, der Name bedeutet schon, Gott versorgt. Und jetzt will er es tun mit Nahrung. Wollt ihr etwa warten, bis sie groß geworden sind? Wollt ihr euch so lange zurückziehen und ohne Mann leben? Nein, meine Töchter, ich will euch nicht die gleiche Bitternis zumuten, die Jahwe mir aufgeladen hat. Das sagt die Naomi eben zu den beiden. Und da steckt dieser Gedanke hinter, wenn ihr mitkommt nach Judäa, dann wartet da nichts auf euch. Das ist ein fremdes Land, das sind, die Juden sollen eigentlich nur ihre Frauen heiraten und nicht moabitische Frauen. Also es ist auch niemand, der sich ihnen annimmt. Und sie sagt, es gibt eine Entscheidung, hier bleiben oder weggehen. Das eine ist menschlich ganz nah, das ist irgendwie das Richtige, zu deiner Familie zurückzugehen. Und das andere ist ein großes Wagnis. Und noch was steckt hier drin. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du Leid hast, aber die Naomi meint, das klebt wie Pech an ihr. Jeder, der sie berührt, macht sich schmutzig von ihrem Leid, das Bitternis in ihrem Leben. Und wenn ihr mitgeht, ihr werdet Unglücksraben werden. Das wird schief gehen mit euch, weil ihr mit mir zusammen, ich bin irgendwie verflucht. Das Leid scheint mein ganzes Leben zu durchdringen. Ja, mitgehen oder bleiben, wie hättest du dich entschieden? Was hättest du getan? Auf die Sicherheit bauen oder in was Unbekanntes hineintreten? Ich glaube, ein wichtiger Faktor ist diese Beziehung zu Gott, echte Treue. Also das ist die Situation, die beiden hängen irgendwie an der Naomi und die weinen und dann trifft die Orpa eine Entscheidung. Sie küsst ihre Schwiegermutter, der Name Orpa bedeutet den Rücken zukehren. Und sie macht das menschlich Naheliegende und macht den Abschied. Aber Ruth, die hat irgendwas gesehen von diesem Glauben, von diesem Gott, den Naomi anbetet. Und sie tut was, was vielleicht kleine Säuglinge tun oder Äffchen, die sich so an ihre Mama oben im Baum festklammern. Sie klammert sich an Ruth und lässt sie einfach nicht los. Sie sieht irgendwie diese schwierige Situation, in der ihre Schwiegermama ist und sie will bei ihr bleiben. Hast du dich so schon mal an jemanden geklammert, dich festgemacht, zu sagen, ich bleib bei dir, egal was ist? Ich finde, das ist so eine Schönheit drin, so eine Beständigkeit, so eine Nähe. Naomi redet dir zu, du siehst doch, deine Schwägerin kehrt heim, mach das doch auch, kehr um, mach es so wie sie. Doch die Ruth, die lässt sich nicht bequatschen. Dränge mich nicht, dich zu verlassen. Ich will hier bleiben, ich will mit dir gehen. Ich bin an deiner Seite. Hast du so einen Menschen, der so an deiner Seite steht? In unserem Land sind immer mehr Leute so alleine, die ohne Freunde, ohne Familie, ohne irgendwen unterwegs sind. Aber Naomi hat jemanden, auf den sie sich fest verlassen kann, das ist die Ruth. Und diese folgenden Verse, die kennt ihr vielleicht aus diesem Setting. Genau, Hochzeit, wer hat Bock auf eine Hochzeit mal wieder? Seid ihr eingeladen? Ich wäre mal wieder gern, ihr könnt mich einladen. Ja. Genau, da feiern die zwei und jetzt kommt dieser berühmte Vers. Da sagt die Ruth zu Naomi, ich gehe nicht weg von dir, denn wohin du gehst, dahin gehe ich auch. Und wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, will ich auch sterben und begraben werden. Jahwe mag mir antun, was er will. Nur der Tod wird mich trennen von dir. Ich habe so mit der Friede über diesen Vers gequatscht und die meinte, der ist ja voll negativ, das ist ja voll die Menschenerhöhung so drin, so nicht an Gott klammern, sondern den anderen Menschen so hoch tun. Und das kann es auch so sein, so ein negativer Ansatz auf einen Menschen bauen. Aber ich glaube, was dieser Vers aussagen will, ist, egal was dir passiert, ich will bei dir bleiben. Egal, ob du krank bist, ob du durch Leid gehst, ob dir Schwierigkeiten zustoßen, ich bin an deiner Seite. Wie cool ist das bei Ehepaaren, aber wie cool ist das auch bei Menschen, die einander begleiten, die einen anderen nicht loslassen. Ich habe da so ein Ehepaar, die sie mir begegnen, ich sage auch keine Namen, die kommen weit weg von hier, da ist die Frau krank geworden und der Mann hat sie verlassen. Und sie wohnt jetzt in einem riesigen Palast, ist schwer krank und er wohnt ein paar hundert Meter von ihr entfernt, auch in einem großen Haus und lebt sein neues Leben in der Familie. Wie cool wäre es gewesen, wenn er an ihrer Seite gewesen wäre. Ich kenne ihre Story nicht. Aber Ruth bleibt, egal was passiert. Treue ist die innere Haltung, aus der heraus Versprechen und Verpflichtungen erfüllt werden. Wie treu bist denn du? Wie lebst du Treue? Wo wünschst du dir Treue? Mit Gott ist das manchmal so, dass wir Gott vernachlässigen, wie in der Zeit der Richter. Also mir geht das auf jeden Fall so. Ich habe einen anderen Fokus und ich bin alleine unterwegs und Gott scheint mir so eng zu sein. Und dann lasse ich ihn links liegen. Aber wie die Ruth-Treue ist Gottes Treue, sie ist jeden Morgen neu. Egal was mit dir ist, Gott ist jeden Morgen wieder neu an deiner Seite. Was bedeutet Treue für dich? Und wo willst du mehr Treue leben? Ich glaube, das ist so eine Eigenschaft, die gebraucht wird bei uns. Ich habe mich mit einem Freund unterhalten und der ist gerade so auf Partnerschaftssuche und er erzählt mir so, dass er jemand Neues wieder kennengelernt hat. Und so, ja, super, wie läuft's denn, frage ich so. Ja, wir haben uns nach ein paar Wochen dafür entschieden, nur noch exklusiv zu daten. Das heißt, man datet nicht mehr mehrere Frauen oder Männer, sondern entscheidet sich nur noch einen zu daten. Aber danach hat es nur 3 Tage gehalten und es war wieder vorbei. Das war schon zu eng. Aber das ist so ein bisschen, wir leben in einer anderen Zeit, aber wie wichtig Treue ist, dass wir eine längere Zeit Menschen begleiten und nicht in schlechten Phasen einfach wegwerfen. Mara, die Bittere bedeutet das. Jetzt fühle ich mich ein bisschen wie im Hinterland, wo ich herkomme. Es könnte jetzt Friedensdorf sein, aber die 2 stelle ich mir so vor, die kommen nach Judäa. Und sie sehen Bethlehem, da ist wahrscheinlich nicht so grün, sondern ein bisschen kärglicher. Und sie stehen jetzt vor diesem Punkt, zurückzugehen. Noemi in das Dorf, wo sie groß geworden ist. Voll bin ich losgezogen und leer hat Jahwe mich zurückkehren lassen. Warum nennt ihr mich Noemi? Gott hat sich gegen mich gewandt. Der Allmächtige hat mir übel mitgespielt. Stell dir vor, du bist ausgezogen, die Welt zu erobern, Weltreise. Du hast einen Job gemacht und du hast alles Geld verloren. Deine Beziehungen sind zerbrochen, dein Ruf beschädigt. Und jetzt kommst du wieder nach 10 langen Jahren zurück in das Dorf, wo du ja so ausgezogen bist, es besser wusstest. Und ich glaube, die fühlt sich richtig übel. Und da steht so geschrieben, das Dorf kam in Aufruhr, als sie wiederkam. Also es war nicht, ob es positiv oder negativ war, aber die sehen so richtig, was mit dir ist. Das ist nicht gut gelaufen. Und sie sagt so, ich bin nicht mehr Noemi, sondern ich bin Mara, die Bittere. Ja, was ist das für ein Glauben von der Noemi? Sie sagt so, Jahwe hat sich gegen mich gewandt, der Allmächtige hat mir übel mitgespielt. Ist das ein Negativglaube? Ich glaube, wir können ganz viel von diesem Glauben lernen. Denn Noemi sagt nicht irgendwie, hey, ich bin fertig mit Gott, sondern Gott ist derjenige, der über dem Leid steht, über dem Guten wie dem Schlechten, der ist souverän. Und sie kotzt sich so richtig aus. Ich habe meinen Pastor gehört, der Gott richtig beschimpft hat. Und das fand ich schon ein bisschen schräg. Aber er hat gesagt, ich tue das, weil ich so ehrlich bin. Ich will Gott so richtig sagen, wie ich fühle. Und er ist immer noch mein Gott. Wie kannst du Gott klagen, vor Gott kommen, bis du das sich so auskotzen kannst? Die Noemi tut es ohne mit der Wimper zu zucken. Sie bleibt an Gott dran, er ist souverän, aber sie lässt sein Leid, schmeißt es ihm vor die Füße. Eine Sache ist aber auch bei Noemi, sie sieht nicht mehr das Gute in ihrem Leben. Sie sieht nicht, dass da eine Ruth ist, die sie begleitet. Und die Geschichte, jetzt sind wir am Ende, warte, das Vers mache ich gleich. Es kommt noch ein Vers und das ist der Ausblick für diese Story und der Cliffhanger zur nächsten Predigt. So kehrte Noemi mit ihrer moabitischen Schwiegertochter nach Bethlehem zurück, in dieses Dorf. Dort hatte gerade die Gerstenernte begonnen. Es fängt an mit einer Hungersnot und hört auf mit einer Gerstenernte. Gott öffnet so eine neue Tür für Noemi. Wenn du gerade so im Leid bist, kannst du das erkennen, wo Gott was Gutes tut? Wo der dir so eine Ruth auf deinem Weg mitsendet? Und jetzt kommt dieses Zitat. Gott flüstert durch unsere Freuden. Er spricht durch unser Gewissen. Aber er schreit in unseren Schmerz. Manchmal in den guten Zeiten können wir viel weniger von Gott erleben, wie dann, wenn wir durch diese tiefen Täler gehen. Und ich möchte dich jetzt einladen zu einem ganz besonderen Lied, das du dir anhören darfst. Das hat Jelena Herder geschrieben und das ist ein Stück dieses Lied Gottes gegenwärtig, aber mit einem ganz anderen Text. Und ich will dich einladen, hier vorne auf dem Bildschirm werden ein paar Bilder gezeigt, aber das Lied für dich zu hören und Gott durch diese Worte nahe zu kommen.
Ist gegenwärtig, können wir kaum beten, wird er leise zu uns treten. Gott ist in der Mitte, auch als großes Schweigen, hält die Schwere aus und leid. uns Kind, Kind uns nennt, fängt uns sachte wieder, hört die stummen Lieder. Gott ist gegenwärtig, wo wir ihn vermissen und so vieles nicht mehr wissen. Gott ist in der Mitte, wenn wir nichts mehr sehen und die Welt nicht mehr verstehen. Du durchdringst doch alles, auch die tiefsten Nächte, wenn wir drohen zu zerbrechen. Lass mich wie den Winter still der Stadt hier sterben und dann zaghaft Frühling werden. Taut, atmet auf, daran will ich klammern, halte mich so lange. Kommst du in mir wohnen, wenn mein Geist beschwert bleibt? Mein Vertrauen sich versehrt weiß. Komm, großes Geheimnis, ich kann dich kaum fassen und doch niemals von dir lassen. Du bist da, bist mir. Nass dich oft so an.